Ja, du darfst dann meinen Bildschirm genau, Predigt heute, 10.05. Ja, ist ja schön, wir haben heute mehrere Gäste da, die ich persönlich nicht kenne. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich du sage. Ist das in Ordnung? Okay. Ihr kennt die Situation, man kommt zu einem Fest, goldene Hochzeit, nochmals. Und da kennt man manche Leute, oh, gar nicht, die sehe ich zum ersten Mal, wo kommst denn du denn her? Und dann bin ich eher ein Schüchterner, aber manchmal kann ich mich auch überwinden und sage, ach hallo, wer bist du denn?
Ich bin der Markus.
Du bist der Markus. Ja, dann kommt man ein bisschen ins Gespräch und der Markus denkt, ich gehe mal woanders hin und frage der Nächste, wer bist du denn? Hallo? Wildtraut?
Waldtraut
bist du.
Elisabeths älteste Schwester.
Ja. Okay.
Und der Mann, ein richtiger Pastor.
Herzlich willkommen, euch beiden. Und wer bist denn du?
Ich bin der Martin Höfer.
Okay, habe ich dich gefragt, wie du heißt?
Nein.
Nein, eigentlich nicht, oder? Ich habe gefragt, wer bist du?
Ja.
Okay, und wer bist du? Okay, die Christine nennt mir auch ihren Namen, aber ich habe doch gefragt, wer bist du?
Eine Freundin.
Ja, wir sind schon sehr lange, 40 Jahre miteinander im Glauben unterwegs. Wir sind auch befreundet in dem Sinn, geschwisterlich. Darf ich fragen, wer du bist?
Ja, ich sage auch erst mal meinen Namen, Andreas.
Andreas, okay. Also, der Bruder von der, okay, wir haben also rausbekommen schon, wir haben Familie Höfer da mit Bruder, Schwiegervater, Schwägerin, Schwäger und so weiter, wie die ganzen Bezeichnungen heißen. Und wir haben einen Markus da. Und wer bist du?
Also ich glaube, meinen Namen will ich nicht hören. Ich würde sagen, ja. Ich bin ein Kind Gottes.
Ah, du bist ein Kind Gottes. Du bist aber mutig, auf einer goldenen Hochzeit gleich rauszuhauen, ich bin ein Kind Gottes. Wir sollten mal den Mut haben auf solchen Partys. Vielleicht sehen die bis jetzt nicht mehr ganz so wild aus wie in unseren Jahren, aber auf die wir gehen. Mal zu fragen, wer bist du eigentlich?
Wer bist du?
Ich? Ich bin ein viel geliebtes Kind Gottes. Hat mir der Herr vor einer Woche zugesprochen, als ich mich nicht danach fühlte. Es geht heute nochmals passend zu dem, was uns der Peter in den letzten Wochen gepredigt hat, um die Identität. Das sagen wir schnell dahin und wir sind ganz fromm erzogen und wir wissen auch, ich bin ein Kind Gottes. Ja, richtige Antwort, Note 1. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer gefragt werden, dann sagen, Jesus ist meine Identität. 100 Punkte, sagte Martin. Und ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern, nicht nur die oberflächlichen, schnellen Ergebnisse zu liefern, sondern mal in euer Herz hineinzuhören. Das machen die Aussagen nicht minder wahr, aber sie helfen uns auch ein bisschen dahinter zu schauen, unter die Masken, die wir manchmal aufhaben. Peter hat in den letzten Wochen und wird nächsten Sonntag abschließen über eine Reihe von David, dem König. Eine der letzten Folien letzten Sonntag war, unsere Identität und Berufung verändert sich nicht mit unseren Umständen. Sie steht fest in dem, was Gott gesagt hat. Unsere Identität und Berufung. Stimmt es überhaupt? Sagt es die Bibel? Spontan dazu ist mir Römer 11 eingefallen. Da steht, unwiderruflich aber ist Gnade und Berufung. Das bezieht sich auf Israel. Und trotzdem dürfen wir das auf uns nehmen. Unwiderruflich ist Gnade und Berufung. Und wenn du heute deine Berufung neu erkennst oder wiedererkennst, trotz allem, was in deinem Leben passiert ist, kann ich dir sagen, das ist unwiderruflich. Gott nimmt sie nie zurück. Auch wenn du den einen oder anderen Mist vielleicht in deinem Leben verbockt hast. Ich habe mal im Duden reingeschaut, beziehungsweise heutzutage schaut man ins Internet. Was bedeutet denn Identität? Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Wichtige Bestimmungsstücke, die in die Konstitution der eigenen Identität eingehen, sind zum Beispiel Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Ethnie, Nationalität und Gruppenzugehörigkeit. Beruf und sozialer Status, aber auch persönliche Eigenschaften und Kompetenzen. Steckt viel drin, aber gibt schon ein bisschen die Richtung her, wo auch unsere Gesellschaft einen ganz starken Fokus hat. Geschlecht, Ethnie, Beruf. Wir haben hier Geschwister aus Kamerun, stimmt es? Kamerun? Ja, sehr gut, herzlich willkommen. Ihr seid in Kamerun ganz anders aufgewachsen, habt eine andere Kultur erlebt als wir in Deutschland und Europa. Das macht was mit unserer Identität, das ist tatsächlich Teil unserer Identität. Sie ist nicht abstrakt etwas, was im Himmel ist und wir halt bekennen. Und, ja. Genauso ist unser Alter, in welcher Familie wir groß geworden sind. Das sind alles wichtige Bausteine und doch sind sie nicht das Wichtigste. Wir werden heute gelehrt in der Gesellschaft, du kannst deine Identität komplett wählen, wie du willst. Wenn du dich heute so fühlst, hast du heute diese Identität. Wenn du dich morgen so fühlst, hast du diese Identität. Ich glaube nicht, dass das zu Frieden und Freiheit führt. Letztendlich sind es die Fragen, die wir in unserem Lebensalter, in dem wir mittlerweile sind, wahrscheinlich alle schon beantwortet haben. Ja? Also, wer bin ich? Wie war die erste Frage? Ah, hallo. Wer bist du? Was bin ich wert? Woher nehme ich eigentlich meinen Wert? Wie sehe ich mich selbst? Wozu lebe ich überhaupt? Was ist meine Bestimmung? Wie sieht Gott mich? Und wie sehe ich Gott? Und diese zwei Punkte sind für uns heute elementar wichtig. Wie sieht Gott mich? Und wie sehe ich Gott? Und ob wir wollen oder nicht, hängen diese zwei Aussagen extrem miteinander zusammen. Wie sehe ich mich und wie sehe ich Gott? Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie dieser jungen Dame. Bitte erst später, wenn ich fertig bin mit meiner Predigt, zum Austreten gehen. Nee, wenn du musst, hier steht die Toilette, kann auch gehen. Irgendetwas muss dir wohl sein. Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen. Jetzt sind hier Menschen, ich spreche es mal aus, die alle Ü40 sind wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich manche wie ich schon Ü50, Ü60 und Ü70. Und ich gestehe euch, ich vermute, dass es keine Sache des Alters ist. Es gibt Menschen mit 80, die auf dem Sterbebett wissen und immer noch nicht wissen, wer sie sind. Nach außen hin mögen sie erfolgreich gewesen sein, als Ingenieur, als Arzt, als Doktor, als Bauarbeiter, als was auch immer. Sie haben sich definiert über ihre Arbeit und trotzdem tief im Inneren wissen sie nicht, wer sie sind. Meine Tochter hat mir vor 4 Wochen einen interessanten Instagram-Post geschickt. Ich entschuldige mich, dass diese jetzt in Englisch ist, aber ich erläutere gleich, um was es geht.
It's at Northwestern University. Verse 5, and the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. How could it? It's not life. Light is life. So at the moment of conception, life begins, and this light is the true light, which lighteth every man that comes into the world.
Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, ich übersetze es oder übertrage es nochmals. Interessanterweise, die Aussage, um die es hier geht, besagt, dass Wissenschaftler wahrscheinlich bei einer künstlichen Befruchtung festgestellt haben, als sie das beobachtet haben, dass bei der Verschmelzung ein Licht auf einmal sichtbar ist. Und das habe ich vor 20 Jahren zuerst mal auf einer Bibelschule gehört. Da dachte ich, wow. Und jetzt mittlerweile sieht man es auf Instagram. Und er fängt an mit dem Vers 9, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Für alle Menschen. Also Gottes Idee ist von Anfang an, Licht hineinzubringen in unser Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Egal wie weit ich von Gott entfernt bin, habe ich immer noch Licht. Ja, weil Gott dich und mich wollte. Die nächsten Verse, glaube ich, kann ich bei uns jetzt relativ schnell überspringen, weil sie uns alle klar sind. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, im Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir im himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, von der wir schon gesungen haben. Ein geheiligtes Leben ist für mich ein Leben, wo immer mehr im Lichte Gottes lebt. Wo ich keine Masken aufhabe, wo ich nichts verstecken brauche, wo ich so sein darf, wie ich bin, auch mit meinen Sünden und Schwächen, weil ich weiß, das Blut Jesus ist genug, es ist für mich geflossen. Und Gottes Ja zu mir stand nicht nur am Anfang bei der Befruchtung wie ein Licht, sondern steht heute noch zu mir. Und je näher ich in diese Wahrheit, in Jesus Christus hineinkomme, je mehr kann ich die Gegenwart Gottes erleben. Aber seid mal ehrlich, ihr bejaht das alle, oder? Ja? Okay, die meisten zumindest. Also einer hat Ja gesagt, ich gehe davon aus, dass es mehr. Und trotzdem kennt ihr doch Situationen, wo ihr denkt, was ist eigentlich los? Gott, wo bist du gerade? Oder? Der auch manchmal solche Gefühle, wo er denkt, es läuft alles irgendwie in die falsche Richtung. Könnt ihr nicht, oder? Ah, okay. Ich bin hier unter Leute Heiligen, die noch keine Probleme in dieser Welt erlebt haben. Nein, ich weiß ja schon auch von einigen Herausforderungen. Wir wissen viel im Kopf, aber lassen wir es auch in unser Herz? Und das ist die Frage vor dem nächsten Video.
Ich würde es gerne wissen, aber wenn Sie nicht können, dann verstehe ich das.
Du willst wissen, ob ich betrogen habe.
Ja, genau.
Ist eine berechtigte Frage. Es ist ziemlich einfach. Ich musste gewinnen. Weißt du, Louise? Ich musste mein ganzes Leben gewinnen. Und wenn Gewinn dein einziger Lebenszweck, dann muss man immer wieder gewinnen, egal was kommt. Verstehst du das?
Nein, das verstehe ich nicht, Coach. Sie hatten 2 Goldmedaillen. Sie hatten alles erreicht.
There is. Eine Goldmedaille ist eine wundervolle Sache. Aber wenn du ohne sie nichts wert bist, dann bist du auch nichts wert, wenn du sie hast.
Coach, wie weiß ich, dass ich was wert bin?
Wenn du über die Ziellinie fährst, wirst du es wissen.
Wenn du über die Ziellinie fährst, wirst du es wissen, was du wert bist. In diesem Film ging es um Rennen. Woher weiß ich, ob ich was wert bin? Meine Oma hat immer gesagt, du musst der Beste in der Klasse sein. Ich weiß nicht warum. In der Grundschule hat es noch funktioniert, weil da waren wir nur 10 Grundschüler, da war es nicht so schwer, der Beste zu sein. Ich war begabt, da hat mir zum Glück das nichts ausgemacht. Aber ich habe mich gefragt, warum ist dieses Denken da, dass wenn du der Beste bist, dass du dann ein glückliches und erfülltes Leben hast? Oder dass du dann wertvoll bist? In ihrem Denken war das so. Und der hier hat gerade zu seinem Coach gesagt, nee, ich verstehe es nicht. Du hast eine Goldmedaille gehabt, 2 Goldmedaillen. Warum hast du betrogen, um die 3. zu kriegen? Ich verstehe es nicht. Ist es nicht manchmal so, dass wir nicht verstehen, in welcher Schlamassel der andere sitzt? Seine Lebensbestimmung war, zu gewinnen und nur zu gewinnen. Und dann bin ich zufrieden. Was für ein Stress. Sind ein paar Sportler unter uns? Macht jemand ab und zu Sport oder hat Sport gemacht in seiner Jugend, wo es alles ein bisschen besser geht? Okay. Motorsport, okay. Kennt ihr diesen Spruch? Gewinnen ist nicht alles. Kennt ihr den? Ja. Wisst ihr auch, wie es weitergeht? Wie geht es weiter? Dabei sein ist alles, ja, kann man so sagen. Das würden jetzt wir Fromme sagen. Eine Freundin zu mir hat mal was gesagt und hat getroffen das, was ich vor meiner Bekehrung war. Gewinnen ist nicht alles. Gewinnen ist das Einzige, das zählt. Wenn du so geprägt bist, kannst du dich an wenig Dingen freuen, wenn du nicht gewinnst. So, und zwar hat jeder von uns seine Narben auf der Seele. Und es kam jemand zu Jesus, der hatte auch so eine Narbe auf der Seele, aber er hat es noch nicht gecheckt. Jesus entgegnete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Also, wir dürfen auch alt schon bekennen, dass wir das sind, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und hier unterscheiden wir uns von den ganzen Trainings dieser Welt, die auch Wahrheiten haben im Resilienztraining und anderem Training, die uns auch sagen, wie wir Identität stärken können. Sie können uns nicht sagen, woher wir unseren Wert haben in dieser Welt, wenn ich behindert geboren werde, wenn ich ohne Gaben geboren werde, wenn ich zu denen gehöre, die wir vor ein paar hundert Jahren einfach nicht leben lassen hätte. Und da können wir sagen, wir haben bei unserem Sohn Josia, der behindert geboren worden ist, bei der Geburtsanzeige draufgeschrieben, zu Ehre Gottes. Er wurde gemacht, zu Ehre Gottes, weil auch sein Schöpfer Gott war. Ja? Und wir können hier keine Abkürzung machen, wenn wir nicht bejahen, dass Gott uns wollte und uns heute durch die Wiedergeburt wieder alles zuspricht, dann können wir Äußerlichkeiten zwar verändern, aber unser Herz verändert sich nicht. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Ein Mann namens Jerry fand mit 45 Jahren zu Christus, kämpfte jedoch weiterhin mit Wut und Gewalt. Also soll es geben, jemand, der Christ wurde, hat trotzdem mit Wut und Gewalt zu kämpfen. Als Jugendlicher wurde er wegen seiner körperlichen Stärke von seinem Vater und Trainern zum Rugby gedrängt, obwohl er eigentlich mitfühlend war und den Sport nicht mochte. Um erfolgreich zu sein und Anerkennung zu bekommen, lernte er, aggressiv und wütend zu sein, wodurch diese Eigenschaft zu seiner Identität wurden. Er erhielt ein Rugby-Stipendium für die Universität, hasste das Spiel jedoch weiterhin. Nach einer schweren Verletzung verlor er sein Stipendium und stand ohne Perspektive da. da er sich für ungebildet hielt und seine gesamte Identität auf Stärke und Aggression aufgebaut war. Dies führte zu Gewalt, häufigen Schlägereien, Verhaftungen und einem zunehmend chaotischen Leben. Jerrys falsche Identität als unwürdig ist die Quelle all seines Schmerzes. Und das kürzen wir gerne ab. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, Wut und Gewalt, ja, ich weiß, ist nicht richtig, aber es kommt, wenn das so tief in dir drin ist, dass es deine Identität wurde, irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens, dann bitte ich dich, mach dein Herz heute auf und lass Jesus hinein. In diese Wut, in diesen Schmerz, in dieses, was dich gequält hat und immer noch quält. Es wird nicht reichen, hier oben zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Wenn wir nicht Jesus auch in unsere Herzenshaltungen hineinlassen. Und wir hatten in letzter Zeit, wie gesagt, Peter hat über den König David gesprochen, dass König David in der Not, wo er war, in Ziklag, also kurz bevorstand, gesteinigt zu werden, hat er gesagt, und David stärkte sich im Herrn. Was der Peter ausgelassen hat, also nicht als Vorwurf, einfach um das ganze Bild zu sehen, wie ist denn David überhaupt in die Situation hineingeraten? David ist vor Saul geflohen und hat gesagt, der wird nicht aufhören, mich zu töten oder mich versuchen zu töten, solange ich in Israel bleibe. Und dann ist er zu den Feinden Gottes geflohen, hat sich vor dem König der Philister als verrückt dargestellt und er hat schon gesagt, Verrückte haben wir genug, weg mit dem Bursche. Und in einer Predigt, wo ich gehört habe, hat jemand gesagt, hey, in diesem Moment war der David nicht in seiner Identität. Und immer wenn David nicht in seiner Identität war, als berufener König, als gesalbter König Israels, als ein Kämpfer und Anbeter vor dem Herrn, kam Schreckliches raus. Bathseba das Gleiche. Ja? Also wir müssen ehrlicherweise sagen, nur weil wir es im Herzen erkannt haben, schließt es nicht aus, dass wir trotzdem Bockmist bauen. Ja? Aber das Gnädige an unserem Gott ist ja, damit verlieren wir nicht das, was er über uns gesagt hat. Ich habe euch noch einen weiteren Film dabei. Stopp, Licht ausmachen.
Die Frage ist, wer bist du? Ich bin niemand. Lass mich in Ruhe. Jeder ist jemand. Selbst ein Niemand.
Ja, du bist wohl verwirrt.
Ich bin verwirrt. Du weißt nicht mal, wer du bist.
Oh, du aber wahrscheinlich schon.
Ich hielt den Sohn von Mufasa. Siehst du ihn?
Ich sehe gar nichts.
Aber lass den Lampen. Sieh genauer hin. Siehst du? Er lebt in dir. Simba. Simba.
Stand sein. Als König war ich vor allem auf eines stolz, dich als meinen Sohn zu haben.
Das ist eine Ewigkeit her.
Nein, Simba, das ist für die Ewigkeit.
Bitte, verlass mich nicht wieder.
Ich habe dich nie verlassen und werde es nie tun. Erinnere dich.
Ich bin Simba, Sohn von Mufasa.
Und so frage ich dich erneut, weißt du, wer du bist? Und vielleicht müssen wir, wie dieser Löwe, das ist ein nichtchristlicher Film mit sehr viel Weisheiten drinnen, manchmal ein Spiegelbild schauen, unsere Zerbrochenheit und darin Gottes Liebe entdecken. Denn Jesus sagt in Johannes 14, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht nur aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Und diese essentielle Wahrheit haben wir im Westen verloren. Wir haben so viel hier drinnen, aber wir haben verloren, was heißt, dass Christus im Vater lebt und dass Jesus nun in uns lebt. In allen Schwierigkeiten, in allen Herausforderungen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Wenn wir als Gemeinde lernen, in unserer Identität, in unserer wahren Identität zu leben, ist es das größte Zeugnis der Herrlichkeit Gottes. Nicht, weil wir über unsere Schwächen hinweggehen. Nicht, weil wir sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht. Nicht, weil ich sage, ich bin der Tollste oder was auch immer oder der Schwächste oder wie auch immer. Sondern weil wir uns in unserem Versagen und in unserem Gewinnen in Christus sehen. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe euch noch eine Filmszene dabei. Und damit komme ich zu dem Satz zurück, wo ich am Anfang gesagt habe, wie du Gott siehst, wie ich Gott sehe, wie ich mich selbst sehe, hängt ganz eng zusammen. Ihr kennt die Geschichte und dennoch dürft ihr sie euch nochmal anhören.
Was sagen die Leute über den Menschensohn? Einige sagen, du bist Elia, derjenige, der Umkehr predigt.
Andere sagen, du bist Jeremia, weil er auch von den Mächtigen abgelehnt wurde.
Oder sie denken, du bist einer der anderen Propheten. Einer von denen, durch die Gott sprach.
Leute, Leute, was sollen wir machen? Rosetin? Ach nein, das ist ein Moment. Selbe selbst. Johannes der Täufer, sagen manche.
Was offensichtlich nicht stimmt. Na gut, das sagen die Leute. Aber was sagt ihr, wer ich bin?
Diese geschnitzten Statuen von Baal und Pan und anderen Götzen da drüben, die sind tot und vergänglich, aber wir verehren einen lebendigen Gott und du bist sein Sohn.
Gesegnet seist du, Simon, Sohn des Jona. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von deinem Vater im Himmel. Dein Leben lang nannte man dich Simon, der, der hört. Aber jetzt nenne ich dich Petrus. Der Fels.
Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde errichten. Und die Mächte der Hölle werde ich nicht haben können. Dies ist ein Ort des Todes. Und ich hier um euch sagen, der Tod hat keine Macht, die Nichtgerechten gefangen zu halten. Weil ich lebe, wenn ihr auch lebt, ich habe die Schlüssel und das himmlische Reich.
Ein ganzes Leben lang nennt man dich Simon, der, der hört. Wer ist der, der sein Haus auf Sand baut? Ihr Bibelgläubigen unter uns, wer ist der sein Haus auf Sand baut?
Ein,
der hört und nicht tut. Dein ganzes Leben lang nannte man dich Simon, du hörst. Aber du tust nicht. Simon, du hörst. Aber du wirst mich dreimal verleugnen. Wie nannte man dich dein ganzes Leben lang? Deshalb sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein. Petrus hatte zuvor gesagt, nicht aus sich heraus, aus seiner Klugheit, du bist Gottes Sohn. Du bist Gott, du bist der Messias, auf den wir gewartet haben. Und wenn wir es schaffen, von unserer Zerbrochenheit wegzuschauen und zu sagen, du bist Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der, der Heil und Heilung für mich und alle hat, bin ich überzeugt, dass Jesus uns einen neuen Namen geben wird, dass Jesus uns in unsere Identität anspricht. Ich habe es gewagt, die Bibel hier ein bisschen umzuschreiben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, der Fels. Ein solcher Jünger hört meine Worte und handelt danach. Auf diesen Felsen, wer hört und danach handelt, werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die ganze Macht des Totenreichs wird sie nicht überwinden können. Eine Gemeinde, die hört und handelt, ist von niemand und nichts aufzuhalten. Wer gleicht dem, der sein Haus auf Felsen baut? Der hört und handelt. Fels. Hier spricht Jesus, der Fels ist der, der hört und handelt. Ich komme zum Schluss und möchte die Geschichte zu Ende führen von Jeremy. Jerrys falsche Identität als unwürdig ist die Quelle seines Schmerzens. Und genau dort möchte der Herr ihm begegnen, an dem Tag, an dem Jerry begann, diese Lüge zu glauben. Der Herr war an jenem Tag bei Jerry. in der Seelsorge, schreibt jetzt der Buchschreiber, ich fragte Gott, Herr, was möchtest du, dass er, Jerry, über diesen Tag, diesen Moment weiß, als er dieses Gefühl der Unwürdigkeit verspürte? Jerry erinnerte sich an einen besonders demütigenden Vorfall in seinem Vater. Während wir über diese Erinnerung beteten, spürte Jerry, wie der Herr sagte, ich habe dich dazu geschaffen, ein Ratgeber für Menschen zu sein. Als Jerry das hörte, begann er zu weinen. Dieser große, zornige Mann begann zu weinen und sagte, ich glaube, Gott sagt, ich sei ein Berater. Was für ein Berater, fragte ich. Ein Familienberater. Wirklich? Wow. Was für eine Geschichte, die dahinter steht. Das ergibt Sinn. Aber was will der Feind, das Jerry fürchtet und meidet? Seine wahre Identität. Wenn der Herr sagt, du bist mein Familienberater, wird der Feind sofort kommen und sagen, wirklich? Oh, unmöglich. Du zorniger und ehemals gewalttätig, wie willst du ein Familienberater werden? Die Geschichte geht weiter. Er wird unterstützt von Gläubigen, macht eine Ausbildung zum Familienberater. Aber davor musste er seine falsche Identität ablegen. Und ich ende mit einem letzten Beispiel, auch aus diesem Buch, wo ich das gelesen habe, über die wahre Identität. Da führt auch jemand zu Jesus, beziehungsweise er macht es manchmal auch mit Muslimen, die Jesus noch nicht kennen, und sagt einfach, du hörst doch auch Stimmen, oder? Wer von euch heute Morgen ist schon reingekommen und hat gesagt, oh, hat irgendwas über sich gedacht? Oh, oh. Er erzählt die Geschichte, er sagt, er hat mal vor lauter Rektoren, also da denkt man, das sind gebildete, schlaue Leute, ja, auch das Referat gehalten und hat gesagt, ja, seid mal ehrlich, wer ist heute Morgen reingefahren auf dem Weg hierher zum Seminar, hat gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich bin eigentlich nicht clever genug. Ich bin eigentlich nicht erfolgreich genug und so weiter. Da haben alle die Hände hochgehoben. Studierte. Rektoren. Würden sie wahrscheinlich nie in ihrer Schule zugeben. Aber wir alle haben diese Stimmen in uns, oder? Ich bin nicht genug, ich bin nicht wert genug, ich kann nichts und so weiter und so fort. Und in diesem jungen Mann, in einem anderen Mann, macht er das genauso. Und der junge Mann hört auf einmal, wie Jesus zu ihm sagt, du bist mein Problemlöser. Was sagt der junge Mann, das will ich aber nicht sein. Weil er damit gleich eine Assoziation hat, Gedanken, der für ihn negativ belegt ist. Da sagt der Jamie Winship, der Seelsorger, zu ihm, stopp mal, bevor wir jetzt den Lügen des Feindes glauben, fragen wir mal Gott, was ist denn für Gott der Problemlöser? Und Gott hat ihm dann die Stelle aus Hebräer 12 gezeigt, wo es heißt, er richtete seine Augen auf den Sohn Gottes. Und im Englischen heißt es, to fix your eyes on Jesus. Deine Augen zu fixieren auf Jesus. Und im Englischen heißt to fix it, auch Probleme zu lösen. Er meinte also immer, to fix it bedeutet, ich bin jetzt der Problemlöser der Menschheit und bin zu nichts anderem Gute. Aber Gott hat ihm gesagt, du wirst einer sein, der den Menschen hilft, seine Augen auf Jesus zu richten. Und ich würde euch gern einladen, wenn ihr mitgeht und mit wollt, einfach 2 Minuten nur Stille zu sein. Du musst es ja nicht machen, Stille können wir trotzdem tun. Hast du heute Morgen den Wunsch, Jesus zu fragen mal, ganz persönlich, fragst ihn, Jesus, was denkst du über mich? Ihr müsst nicht mitmachen, wir dürfen mitmachen. Und das würde ich euch empfehlen, das immer und immer wieder zu machen, euch auszutauschen, damit nicht das passiert, was diesem Problemlöser passiert ist, dass er was assoziiert, was eigentlich gar nicht gemeint war. Und dazu brauchen wir einander. Können wir spontan ein bisschen Musik laufen lassen? Nein, könnte Markus spontan schon instrumental ein bisschen was spielen? Nee, Markus, du brauchst nicht. Du kannst jetzt einfach auch für dich da sein. Und genauso die Frage beantworten. Ja? Jesus, ich danke dir von Herzen, dass dieses Wort, du bist unsere Identität, absolut stimmt, Herr. Und doch bewahrt sie uns nicht, auch unsere falschen Identitäten abzulegen, Herr. Ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Und so wie du zum Petrus geredet hast, nachdem er erkannt hat, dass du der Sohn Gottes bist, Herr, bitte ich auch, dass du zu uns immer und immer wieder redest. Dass wir nicht den Lügen des Feindes glauben. Dass wir nicht den Prägungen unserer Kultur, unserer Umgebung glauben, sondern dass wir deinem Wort glauben und was du ganz persönlich über uns denkst, Herr. So danke ich dir, dass du jetzt da bist durch deinen Geist, dass wir stille sein dürfen und hören dürfen, was du zu jedem Einzelnen sagst. Amen.